Hallo und herzlich willkommen bei der RMS-Podcast-Reihe Unerhört kreativ. Ein Podcast, bei dem wir dem Thema Kreativität auf den Grund gehen möchten und euch vielleicht komplett neue Aspekte präsentieren wollen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich. Mein Name ist Wolfgang Walluch, ich bin Radiomoderator, gemeinsam mit meiner Kollegin Jeannie Lampe. Sie ist Moderatorin, sie ist Sängerin, sie ist Schauspielerin, sie ist Influencerin und sie weiß, wer heute bei uns mit dabei ist.
Genau, unser Gast sagt nämlich Folgendes. Wir kommen nicht aus ohne Fantasie, ohne Fiktion, ohne Illusionen. Wir haben heute die Ehre, uns mit dem mehrfach ausgezeichneten Philosophen, Publizisten und Universitätsprofessor Professor Dr. Konrad Paul Liesmann zum Thema Kreativität auszutauschen. Der Villacher Philosoph studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie in Wien. 6 Jahre nach seiner Habilitation wurde er außerordentlicher Universitätsprofessor. Im Jahr 2011 trat er die Professur für Methoden der Vermittlung von Philosophie und Ethik an der Universität Wien an. Auch neben der Universität ist Konrad Liesmann mit zahlreichen Projekten erfolgreich. Seit 2016 leitet er beispielsweise das Philosophicum Lech und ist Vizepräsident der Gesellschaft für Bildung und Wissen. Außerdem ist er Obmann und Gründungsmitglied der internationalen Günther-Anders-Gesellschaft. Mit zahlreichen Preisen wie dem Österreichischen Staatspreis für Kulturpublizistik oder dem Paul-Watzlawick-Ehrenring und vielfachen Print- und Audiopublikationen zählt er zu den wohl bedeutendsten Philosophen und Publizisten des 20. und 21. Jahrhunderts. Das ist ein Wahnsinn und deshalb freuen wir uns sehr, dass du heute da bist, lieber Herr Professor Liesmann.
Ja, ich freue mich auch, vor allem zu diesem spannenden Thema. Ich darf nur gleich, weil ja von Kreativität die Rede ist, nur eine kleine Korrektur in meiner Kurzbiografie anbringen. Das Philosophicum Lech existiert seit 1997 und seitdem leite ich es. Ich sage das auch deshalb, weil wir heuer das 25-Jahr-Jubiläum begehen und es ist schon erstaunlich, dass eine philosophische Tagung sich über ein Vierteljahrhundert erfolgreich nicht nur behaupten kann, sondern auch wachsen kann.
Wahnsinn, ja. Das ist natürlich auch dein Werk, sage ich mal dazu. Aber ich möchte jetzt auch gleich am Anfang zurückzukommen zum Thema Kreativität und frage dich ganz direkt, warst du heute schon kreativ und wenn ja, wie?
Nein, ich war heute nicht kreativ. Ich bin überhaupt selten kreativ. Wenn ich jetzt ein bisschen provokant sein dürfte, würde ich sogar sagen, wahrscheinlich bin ich überhaupt nie kreativ. Aus dem einfachen Grund, ich bin Philosoph und kein Künstler. Und wenn man den Begriff der Kreativität sehr genau fasst, auch so wie er in den letzten, ja, sagen wir im letzten Jahrhundert Furore gemacht hat, ist eigentlich der Ursprung dieses Kreativitätsdenkens, auch dieser positiven Bedeutung von Kreativität, ist dieser Ursprung im Bereich der Künste und der künstlerischen Tätigkeit zu sehen. Denn nur der Künstler bringt ja tatsächlich etwas Neues hervor. Kreativ sein heißt ja etwas schaffen, etwas gleichsam aus dem Nichts schaffen. Der große Kreator, Ur- und Vorbild aller Kreativität ist ja der Schöpfer, Gott. Mhm. Ja, da war nichts und irgendwann einmal hat er gesagt, jetzt mache ich was. Ja, und schuf aus dem Nichts Himmel und Erde. Ob das ein tolles Projekt war, wissen wir nicht so genau. Aber immerhin, er ist sozusagen diese Form von Schaffen aus dem Nichts. Das ist sozusagen das Urbild von Kreativität. Und der moderne Künstler sieht sich durchaus in dieser Tradition. Alles andere, was wir tun, was wir bewerkstelligen, das mag interessant sein, das mag auffallend sein, das mag originell sein. Aber ich habe so meine Zweifel, ob man zum Beispiel im Bereich der Wissenschaften sagen kann, ein Wissenschaftler ist kreativ. Das würde bedeuten, er erfindet etwas Neues. Das ist nicht die Aufgabe der Wissenschaft. Ja. Beim Techniker ist vielleicht was anderes. Ja, also etwas Neues zu erfinden im Sinne von eine neue Lösungsmöglichkeit für Probleme, eine neue Energiequelle, ein neues technisches Gerät. Da kann man sagen, das hat vielleicht ein bisschen was mit Kreativität zu tun, weil da ein Aspekt eine Rolle spielt, der bei der reinen beobachtenden Wissenschaft natürlich keine Rolle spielen darf, nämlich wirklich etwas Neues hervorzubringen. Und das scheint mir der Kern zu sein.
Das heißt, Philosophie und Kreativität hängen für dich nicht zusammen?
Sie hängen schon in zwei Punkten zusammen. Wir denken gerne über Kreativität nach. Das ist was anderes, als selbst kreativ zu sein. Philosophen machen überhaupt nichts anderes, als über die Welt nachdenken. Sie haben leider die Welt nicht geschaffen. Dann sehe sie vielleicht anders aus, ich weiß es nicht. Ja. Aber sie beobachten die Welt, sie machen sich Gedanken darüber, sie reflektieren die Probleme, die wir in dieser Welt, mit den Menschen in dieser Welt haben. Und da kann man natürlich, das ist jetzt der zweite Berührungspunkt, da kann man natürlich schon auch sagen, dass es philosophische Ideen gibt, die neuartig waren, die originell waren und die die Welt verändert haben. Und in dem Moment, wo etwas Neues in die Welt kommt, denke ich, kann man wirklich von Kreativität sprechen. Aber das passiert nicht jeden Tag. Das passiert auch nicht jedes Jahr. Also die wirklich großen geistigen Umwälzungen der letzten 2000 Jahre kann man einer Hand abzählen. Ja? Das heißt, ich plädiere dir dafür, das ist überraschend, weil wir wollen ja alle kreativ sein und Kreativität ist ein Unterrichtsgegenstand und die Schüler sind heute alle am Donnerstag zwischen 11 und 12 Uhr kreativ. Ja? Aber ich plädiere für einen sehr vorsichtigen und vielleicht auch reduktionistischen Umgang mit diesem Begriff der Kreativität.
Du bist da sehr streng, Konrad. Also,
ja, natürlich.
Ich muss
streng,
jetzt nachhaken. Ja, streng, ja? Weil ich meine, okay, dann kann man sagen, Kreativität ist einerseits etwas für die Philosophen, um darüber nachzudenken, für eine Handvoll Künstler, die das dann umsetzen. Aber was sagst du unzähligen Hausfrauen und mir selbst, die ihre Freizeit damit verbringen, vorgefertigte Tonwaren anzumalen oder Seidenkrawatten zu färben? Wir sehen uns auch als kreativ.
Naja, je vorgefertigter die Dinge sind, umso weniger Kreativität steckt dann dahinter. Wenn ich jetzt von künstlerischer Kreativität spreche, meine ich ja nicht nur die anerkannten Künstler, das ändert sich ja auch sehr schnell, wie wir wissen, sondern tatsächlich, wenn hier der Wunsch, der Wille und die Fähigkeit vorhanden ist, im Bereich des Ästhetischen, im Bereich des Gestaltenden etwas Neues hervorzubringen. Ich denke wirklich, dass der Begriff des Neuen ganz entscheidend ist für Kreativität. Und natürlich ist auch in der Innovation steckt das Neue. Und das ist natürlich unserem Zeitgeist sehr entsprechend. Ja? Wenn etwas sich als wichtig deklarieren will, muss man sagen, es ist neu. Das Alte ist per Definition weder Kreativität noch gut, sondern das Neue ist gleichzeitig kreativ, innovativ und weil es neu ist, auch gut. Das muss natürlich nicht immer so sein, kann auch eine Täuschung sein. Und sehr viel, was wir natürlich unter Kreativität verstehen, ist gar nicht so sehr, auch im Bereich der Künste übrigens, ist gar nicht so sehr die Hervorbringung von etwas Neuem, sondern die vielleicht etwas originelle Wiederentdeckung und Adaption des Alten. Das ist dann immer dann der Fall, wenn wir vor künstlerischen Richtungen, Strömungen etc. entweder die Vorsilbe Neo machen, also Neostrukturalismus oder Neodadaismus oder Neoromantik, oder wir setzen das Post davor, also sagen wir Postmoderne oder Postpop oder Postrock. Da meinen wir, beziehen Sie etwas, was schon einmal war, aber in einer bestimmten spielerischen Distanzierung oder einer neuartigen Perspektive, einem neuartigen Umgang. Aber wirklich was Neues erfunden haben wir natürlich nicht. Ja, aber wir gehen auf eine spezifische neue Art und Weise damit um. Ja, man könnte, weil du gesagt oder weil von dir gesagt wurde, du bist doch Influencerin, ich weiß nicht in welchem Bereich
du die Menschen
beeinflusst, aber gerade im Bereich der Mode etwa sehen wir das ganz deutlich, dann, wenn etwas als neu gefeiert wird, was einfach nur wiederkommt, ja, also die Mode der 20er Jahre oder die Mode der 70er Jahre oder die 60er Jahre, alles erlebt seine Revivals, ja, aber Revivals sind gerade das Gegenteil von etwas tatsächlich Erfindung, etwas Neuem, sondern es ist nur ein neuer Umgang mit Dingen, die schon einmal da waren. Ich würde nicht sagen, dass das unkreativ ist. Also ein neuer Umgang kann sehr anspruchsvoll sein und kann auch etwas Neues zur Erscheinung bringen, neue Facetten zeigen. Ich lese zum Beispiel, wenn ich in Restaurants gehe, auf Speisekarten oder wenn beschrieben wird, was der Koch so macht, lese ich sehr oft, dass er ein klassisches Gericht, ja, sagen wir, was weiß ich, Tiramisu oder Wiener Schnitzel, neu interpretiert. Ja. Der ist jetzt nicht wahnsinnig kreativ, er hat das Wiener Schnitzel nicht erfunden. Ja. Ja. Aber macht etwas damit, was dann diese pathetische Formel neu interpretiert zu rechtfertigen scheint. Manchmal wünscht man sich dann, mein Gott, wäre nicht so kreativ gewesen, sondern hätte ein klassisches Schnitzel zustande gebracht, würde es besser schmecken. Also es ist ambivalent.
Aber was braucht man dann für Kreativität? Also wie entsteht dann Kreativität? Was macht das aus? Muss man da zum Beispiel Langeweile haben, damit überhaupt man kreativ sein kann? Was glaubst du, wie das kommt? Muss man leer sein, um überhaupt voll zu sein von der Kreativität, sich voll laufen zu lassen?
Also Langeweile und Leere sind sicher gute Voraussetzungen. Ja? Ich denke, Menschen, die so tun, als wären sie wirklich rund um die Uhr kreativ, können gar nicht wirklich kreativ sein. Aber Kreativität ist ja sozusagen auch ein Prozess. Das heißt, es ist ein Suchen nach neuen Lösungen. Es hängt manchmal, früher sprach man ja völlig ungeniert, etwa von Intuition. Ja, also es hängt manchmal auch von einer Intuition ab, die man hat. Und wenn die nicht kommt, dann kommt sie nicht. Man muss Ideen haben. Ja, Ideen kann man sich selten wirklich systematisch erarbeiten, sondern Ideen entstehen aus völlig unterschiedlichsten Zusammenhängen. Und manchmal macht man auch die Erfahrung, dass einem gute Ideen oder originelle Ansätze oder einfache bei Künstlern, bei Schriftstellern, was weiß ich, die Idee zu einem Roman oder zu einer neuen künstlerischen Strategie in völlig anderen Zusammenhängen kommt. Ja, man beobachtet etwas, man stößt auf etwas, man ist im Gespräch über Fußball verstrickt und hat plötzlich die Idee, einen Roman über ganz ein anderes Thema zu schreiben. Das heißt, das ist ja auch das Schöne, dass Kreativität nicht planbar ist, dass sie auch nicht lehrbar und nicht lernbar ist. Das macht auch den individuellen Charakter von Kreativität aus. Es ist doch schön, dass es etwas in unserer Welt gibt, was nicht beherrschbar ist, sondern wo man auch darauf warten muss, was von Zufällen abhängt, was von Intuitionen abhängt, was von günstigen Gelegenheiten abhängt. Manchmal besteht Kreativität auch nur darin, wie die alten Griechen sagten, den richtigen Augenblick zu erkennen. Kairos. Jetzt muss es getan werden. Dann wird etwas. Ja? Bestimmte künstlerische Innovationen fünf Jahre zuvor oder fünf Jahre später werden wahrscheinlich verpufft. Man muss im richtigen Moment das Richtige imstande sein zu tun, um hier kreativ sein zu können und das Neue sozusagen beim Schopf zu packen. Oft übersehen wir das auch, was tatsächlich neu wäre, was an der Zeit wäre, was vielleicht wirklich originell wäre. Aber für mich ist die wichtigste Voraussetzung für Kreativität schon die Fähigkeit, gewohnte Bahnen zu verlassen. Das heißt also jetzt nicht in einer Richtung zu denken, zu fühlen, nicht in einer Richtung zu handeln, nicht sich in schon vorhandene Konzepte nur einfügen zu wollen. Es gehört zur Kreativität schon ein gewisser Mut, auch rebellisch zu sein und etwa gegen den Mainstream zu verstoßen. Und jetzt kannst du natürlich fragen, ob unsere Zeit deshalb der Kreativität so günstig ist. Ja, denn wir werden ja dominiert sozusagen von zumindest den Mainstream-Konzepten, wie sie sich in unseren medialen Blasen, in denen wir uns bewegen, abspielen. Da ist ja kein anderer Gedanke mehr erlaubt. Ja. Und meine Vermutung ist, wir reden gerade deshalb so viel von Kreativität. Und jeder behauptet, kreativ zu sein, weil es uns in Wirklichkeit verdammt schwer gemacht wird, noch tatsächlich kreativ zu sein.
Ja, aber ist es auf der anderen Seite, Konrad, nicht so? Weil du jetzt gerade gesagt hast, Mainstream. Wenn ich zurückdenke, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre zurück, wo Fernsehen Mainstream war. Ja, da gab's nur das. Und wir sind jetzt in einer Zeit, die fast so ein bisschen so Andy Warhol-mäßig ist, wo es ja jedem relativ leicht gemacht wird, seine 15 Minuten Ruhm zu erreichen. Jeder kann senden, ins Universum raus. Ich rede jetzt Stichwort Smartphone, YouTuber, TikTok und. Und da ist ja auch eine Fülle an Kreativität dabei, ja, denke ich mir manchmal.
Das hat sich nicht sonderlich geändert gegenüber früheren Zeiten. Nur die Medien haben sich geändert. Auch im 18. Jahrhundert konnte jeder lesen und schreiben. Aber nicht jeder wurde deshalb zu einem Goethe. Ja, es ist einfach so. Ja, natürlich kann heute jeder mit diesen modernen Medien arbeiten, so wie man früher mit Tinte und Papier arbeiten konnte. Ja. Aber die großartigen Dinge, die tatsächlich innovativ sind, die neu sind, die uns neue Sichtweisen auch erlauben, die vielleicht unseren Blick auf die Welt verändern oder die uns einen unbeschreiblichen Genuss verschaffen. Das kommt ja bei Kunst dazu. Es soll ja auch Lust verschaffen oder neue Erkenntnisse verschaffen, wo man sagt, also jetzt gehen mir die Augen auf. Das ist natürlich, glaube ich, genauso selten. Zum Fernsehen wollte ich noch sagen, ich bin in einer Zeit groß geworden, wo Fernsehen alles andere als Mainstream war, sondern echt eine Innovation. Als dieses Medium aufgetaucht ist in den frühen 50er Jahren, als noch fast niemand einen Fernseher hatte, war das tatsächlich eine Medienrevolution, die dadurch in die Wege geleitet wurde. Und erst später, als sich das etabliert hat und zu einem Alltagsgegenstand geworden ist, hat es natürlich aufgehört, innovativ zu sein. Und das ist eine Beobachtung, die man bei vielen Dingen machen kann. Gerade im Bereich von Technologien ist immer die Geburtsstunde das Interessante, der kreative Moment, wo es noch auch ein Spannungsfeld gibt zu dem, was etabliert ist und jetzt kommt etwas Neues. Wenn sich etwas dann selbst etabliert hat, dann ist es ein Alltagsgegenstand. Wir gebrauchen es mehr oder weniger sinnvoll. Und es fällt uns nicht mehr weiter auf. Die Konzeption des iPhone 1, das war tatsächlich kreativ. Das war tatsächlich eine Innovation. Da war ein völlig neues Konzept von mobiler Kommunikation mitgedacht und mitentwickelt worden. Das iPhone 13, 14, 15, 16, 17, vollkommen uninteressant. Vollkommen uninteressant. Das sind Weiterentwicklungen. Ich würde sogar so weit gehen, wirklich kreativ war der Mensch oder die Gruppe von Menschen, die das Rad erfunden haben. Das Automobil ist nicht sonderlich kreativ. Es beruht noch immer auf dieser Erfindung des Rades. Das muss man mal klar sehen.
Genie, ich weiß nicht, ob du es merkst, wir kriegen nicht weich. Er ist wahnsinnig streng, wenn es um Kreativität geht.
Aber vielleicht nicht bei deinen eigenen, ja doch, beim eigenen wahrscheinlich noch mehr. Aber eines deiner Bücher trägt den Titel Kitsch. Oder warum der schlechte Geschmack der eigentlich gute ist. Ne? In dem Werk geht es um triviale Kunst und deren Platz im alltäglichen Leben. Wie würdest du den Begriff Kunst definieren? Um jetzt mal auf dich zurückzukommen.
Ja, es ist natürlich eine der beliebtesten Fragen, auf die ich, also, es gibt ein Büchlein, das heißt, was ist Kunst? Und da gibt es ungefähr 1400 Antworten oder so. Also ich... Die Zahl ist jetzt fingiert, aber es sind unendlich viele Antworten, die darauf gegeben werden. Ich finde, das Schöne an Kunst ist, dass man sie nicht wirklich definieren kann. Aber Kunst hat für mich tatsächlich mit zwei oder drei Dingen zu tun. Es ist so etwas wirklich wie der Anspruch einer originellen Hervorbringung, also Kreativität im Wortsinn. Es ist der Anspruch, etwas Ästhetisches zu schaffen. Das heißt, bei Kunst steht nicht das Politische, nicht das Moralische, nicht die Haltung des Künstlers. Das ist ganz wichtig, weil wir gegenwärtig das ja alles verwechseln. Bei Kunst stehen alle diese Dinge nicht im Vordergrund. Sie mögen eine Rolle spielen, sie stehen aber nicht im Vordergrund, sondern bei Kunst steht das ästhetische Gestaltungsvermögen im Vordergrund. Und es ist genau dieses Gestaltungsvermögen, das uns dann nachher Vergnügen bereitet, wenn wir uns mit Kunstwerken auseinandersetzen, sie hören, sie lesen, uns etwas anschauen. Ich würde sagen, wir können nicht mehr sagen, so wie früher, Kunst ist die Hervorbringung des Schönen, weil schöner Begriff ist der höchst prekär geworden ist. Aber ich könnte sagen, um Kunst handelt es sich immer dann, wenn wir von Objekten, Hervorbringungen, Filmen, Texten, Musikstücken, Installationen sagen können, ob sie gelungen sind oder nicht. Beziehungsweise, wenn wir an solche Ereignisse oder Objekte die Frage stellen, sind sie gelungen oder nicht. Dann handelt es sich offensichtlich um Kunst. Bei allen anderen Dingen fragen wir nicht, ob sie gelungen sind, in einem ästhetischen Sinn gelungen sind, sondern ob sie funktionieren zum Beispiel. Ja. Deshalb halte ich ja die moderne Redeweise, Kunstwerke müssen funktionieren, für völlig verfehlt. Es ist nicht die Aufgabe von Kunstwerken zu funktionieren. Ein iPhone soll funktionieren, nicht ein Kunstwerk.
Okay. Konrad, ich frage dich jetzt einmal ganz platt, ist für dich Denken Kreativität? Wenn ja, inwiefern? Und wann ist Denken kreativ und wann ist es das nicht?
Also Denken muss nicht per Definition kreativ sein. Wir denken den ganzen Tag über irgendwas, ohne kreativ zu sein. Wir müssen auch manchmal über Dinge nachdenken, wo man sagen kann, kreativ bin ich nicht, weil ich tue einfach die Gesetze der Logik befolgen. Ich versuche etwas zu analysieren. Ich versuche Argumente zurechtzulegen. Denken, glaube ich, wird dann kreativ, wenn ich neue Gesichtspunkte erfasse. Wenn ich einen originellen Gedanken präge oder wenn ich neue Begriffe präge. Das waren ja sozusagen auch in der Philosophie und in den Geisteswissenschaften die Ereignisse, wo man sagen kann, da waren Menschen wirklich kreativ, wenn zum Beispiel Begriffe geprägt worden sind, die dann Einfluss hatten auf andere, auf unser Leben, auf unser Denken, auf unsere Vorstellung von der Welt. Ja? Das heißt also, wenn plötzlich durch eine Begriffsneuprägung und eine neue Verwendung eines alten Begriffes Dinge sichtbar werden oder begriffen werden oder man sagen kann, ja, jetzt erkenne ich etwas. Das ist der Begriff, mit dem man bestimmte gesellschaftliche Entwicklung oder Dinge beschreiben können, ja? Erfassen können. Da geht was Neues auf in unserer Erkenntnis.
Ja.
Dann ist man im Denken zweifellos kreativ. Das heißt nicht, dass diese Begriffe richtig sein müssen. Ja, man kann auch kreativ sein. Das ist der Unterschied zum Künstler. Wenn ich in der Kunst kreativ bin, geht es nur darum, ist es schön, ist es gelungen, ist es aufregend, kann ich damit was anfangen. Wenn ich im Denken kreativ sein will und ich irre mich, ja, dann war ich zwar originell, aber es war ein Blödsinn. Ja. Der große Philosoph Immanuel Kant spricht zum Beispiel davon, dass es so etwas wie einen originellen Unsinn gibt. Ja? Und das wissen wir. Verschwörungstheorien zum Beispiel sind wahnsinnig kreativ. Ja? Auf diese Dinge muss man erst einmal kommen. Ja?
Ja.
Was sich hier alles, also auf diese Vorstellung, es sind und in den Wiener Abflusskanälen Menschen versteckt, die durch die Kanalgitter die Vorübergehenden zwangsimpfen. Ja? Diese Verschwörungstheorie gab es vor ein paar Monaten. Das ist wahnsinnig kreativ. Auf diese Idee muss man erst einmal kommen. Es ist originell. Ja? Aber es ist trotzdem ein schrankenloser Blödsinn. Das heißt also, Kreativität im Denken, also wenn es darum geht, Welt zu erklären oder Probleme zu lösen, bedeutet nicht, dass es automatisch richtig ist. Ja?
Aber ich muss danach fragen, wie schaut das aus in der Praxis bei einem Philosophen? Kreatives Denken. Hast du das schon mal gehabt, dass du jetzt sagst, okay, wow, das ist jetzt eine neue Betrachtungsweise, das ist ein neuer Blickwinkel, ein neuer Gedanke. Und geht man dann darüber dazu über zu schauen, na Moment, hat das schon mal wer gehabt? Muss man dann praktisch den Faktencheck machen, ob das wer anderer schon mal so gesehen hat oder ob es wirklich neu ist?
Naja, in der Philosophie ist es ja so, dass wir immer von dem ausgehen, was schon da ist. Das heißt also, wir sind eine Wissenschaft, die eine Tradition hat, die mittlerweile 2500 Jahre alt ist. Und da ist es wahnsinnig schwer, wirklich was Neues zu sein und einen neuen Ansatz zu finden. Da müsste man schon sozusagen wahrscheinlich alles das, was bisher gedacht worden ist, ignorieren. Und das ist selten der Fall, dass einem das gelingt, dass man trotzdem dann keinen Unsinn produziert, wo dann man sagen kann, aber das steht eh schon überall. Ja, also die Gefahr, dass man dann etwas formuliert, etwas denkt, was schon gedacht wurde, aber man hat es halt nicht gelesen. Ja, ist natürlich wahnsinnig groß. Und es gibt ja die schöne Theorie, dass etwa im 20. Jahrhundert wirklich nur zwei originelle und in dem Sinn authentisch kreative Denker gegeben hat, nämlich Ludwig Wittgenstein und Martin Heidegger. So gegensätzlich die waren, ja, aber die haben wirklich versucht, voraussetzungslos neu zu denken. Wir anderen, vor allem wir akademischen Philosophen, stehen natürlich in Traditionen, arbeiten uns ab an Konzepten, versuchen vorhandene Konzepte zu verfeinern, auch zu kritisieren. Und wenn uns dabei die eine oder andere neue Einsicht kommt oder gelingt, ist das schon eine sehr schöne Sache. Und wenn man weniger streng ist als ich, könnte man sagen, ja, dann sind wir dann auch kreativ, wenn man sozusagen einem schon vorhandenen Theoriegebäude neue Aspekte abgewinnen kann oder es gelingt etwas, was vorhanden ist und was für gut befunden wurde, dann scharfsinnig zu kritisieren. Ja, Philosophen sind ja gern Kritiker und ein Kritiker bringt da an sich selber nichts Neues hervor. Ja, es ist so wie das Verhältnis zwischen Künstler und Kunstkritiker. Ja. Aber es gibt dann schon auch eine originelle Art der Kunstkritik und eine originelle Art des Kritisierens, des kritischen Geschäfts in der Philosophie. Das heißt, der Scharfsinn, mit dem meine Kolleginnen und Kollegen Argumente zerlegen, auf ihre Voraussetzungen hin untersuchen, Begriffe auseinandernehmen und wieder zusammensetzen, das kann schon selbst auch sehr spannend und durchaus bis zu einem gewissen Grad kreativ sein. Manchmal besteht in der Philosophie natürlich nur unter Anführungszeichen. Ja, ich will das überhaupt nicht geringschätzen. Ganz im Gegenteil, die Kreativität darin, Dinge, die auf einem Feld gedacht wurden, plötzlich auf ein anderes Feld zu übertragen. Ja, und da bekommt man plötzlich einen ganz neuen Blick auf die Welt, einen ganz neuen Blick auf die Wirklichkeit.
Und glaubst du, ich hatte ja auch in der Schule Philosophie, kann jeder ein Philosoph sein, kann jeder philosophieren? Man lernt das in der Schule, kann man das wirklich lernen oder was ist das dann eigentlich in der Schule, was wir machen?
Naja, von dem berühmten Philosophen Karl Popper, übrigens ein geborener Österreicher, stammte der schöne Satz, natürlich sind alle Menschen Philosophen, aber die meisten sind schlechte Philosophen. Das heißt, wir sind alle Philosophen in dem Sinn, weil die Fragen der Philosophie ja keine Spezialistenfragen sind. Es sind die Fragen, die unser Leben bestimmen. Ja? Die Frage, wie wir leben sollen, was ein gutes Leben ist, wie wir Konflikte lösen, ja? Ob es einen gerechten Krieg gibt. Ganz spannende Frage in der Philosophie und leider ist eine der wichtigsten Fragen der Gegenwart. Ja? Das betrifft uns ja alle und wir alle denken darüber nach. Wir alle haben unsere Meinung. Also in dem Sinne, oder ob das Leben einen Sinn hat, wie wir es einfügen können, wie wir mit dem Tod umgehen, wie wir mit Krankheit umgehen. Fragen, die uns in den letzten 2 Jahren unglaublich intensiv beschäftigt haben, jeden von uns beschäftigt haben. Das sind die authentischen, die ursprünglich philosophischen Fragen. Nur versuchen Philosophen eben systematischer darüber nachzudenken, Klarheit zu schaffen, die richtigen Fragen zu stellen und auch dann die richtigen Fragen zu stellen, wenn sie selbst keine Antworten haben. Ja, das ist ja auch ein Irrtum zu glauben, dass die Philosophie die Wissenschaft ist, die auf große Fragen große Antworten hat. Oft bleibt es bei den großen Fragen. Und das erlaubt uns aber auch daran weiter zu denken und neue und vielleicht auch auf kreative Art neue Antworten zu finden.
Mhm. Was würdest du abschließend unseren HörerInnen in Bezug auf Kreativität mitgeben? Was ist dein Tipp oder deine Botschaft an die Welt da draußen?
Also mein Tipp wäre, sich dem Kreativitätsimperativ zu verweigern. Man muss nicht jeden Tag kreativ sein. Es genügt, wenn man alle 10 Jahre einmal einen wirklich kreativen Einfall hat.
Ich liebe die Antworten unserer Gäste. Das sind immer ein Hammer.
Kann man nur sagen, vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns. Und ich traue mich wetten, nach dem Hören dieser Podcast-Reihe werden sich ganz viele einschreiben, Thema Philosophie und den Unis. Da wird's boomern jetzt. Ja?
Das glaube ich auch.
Das hoffe ich auch. Und ich danke also wirklich ganz herzlich für die Einladung. War ein wunderbares Gespräch. Danke euch.
Vielen Dank.